Und auch heute mag ich dich begrüßen bei EOA 29, wie jeden Mittwoch um 12.29 Uhr. Heute haben wir die Dozentin Christine Rosenhof für das Thema New Work dazugeholt. Daher viel Spaß. Wir wollen so ein bisschen gucken, wo geht denn diese neue Arbeit, New Work-Reise hin? Ab dafür. Ja, fröhliches Moin in die Runde.
Hallo zusammen.
Hallihallo.
Oh Mann, guck mal, wir haben hier die Christine mal wieder dabei. Gucke mal. Weil die hat das Thema heute so ein bisschen gestiftet. New Work, reden wir ja schon länger drüber, oder New Work oder however you like to name it. Wo geht denn da die Reise hin? Was sehen wir, was in 26 kommt? Viele wollen ja, möchten gerne wieder ins Büro zurückrudern. Andere Trends spielen dagegen. Wir haben das Thema schon mehrmals gehabt. Ich bin mal gespannt, was Christine uns heute an weiteren Punkten auch aus ihrem Hochschulumfeld vor die Fragenwand wirft.
Soll ich gleich mal anfangen und einsteigen? Ja, denn die gute Nachricht, Detlef, die ist ja alleine schon, dass ich als Hochschuldozentin hier sitze, heißt ja, dass das Thema New Work offensichtlich in die Ausbildung Einzug gehalten hat. Und das ist ja schon mal der erste wichtige Punkt, nämlich dass wichtige und relevante Stellen erkannt haben, dass da ein Trend ist, dass da eine Wichtigkeit ist, die, und in meinem Fall sind es BWL-Studenten, die ich unterrichte, dass das Thema dort mit aufgenommen werden muss ins Curriculum. Und das merkt man auch dann mit den jungen Studenten zusammen, dass die da auch Themen haben.
Was sind denn deren Themen? Oder andersrum gefragt, warum dauert das so lange, bis das mal in die ganzen Köpfe der Leute kommt? Wir reden doch schon seit 10 Jahren darüber.
Naja, also die kommen, also ich unterrichte an der dualen Hochschule Schleswig-Holstein. Das ist eine Hochschule, die duale Studiengänge anbietet. Das heißt, die Studis, die ich dort habe, sind bereits angestellt in Unternehmen und absolvieren ihr Studium über dieses Unternehmen. Ja? Das heißt, die haben auch schon Unternehmensalltag, den sie mitbringen. Und da kriege ich die verschiedensten Settings gemeldet sozusagen. Also ich beginne diese Vorlesung immer in den ersten 1-2 Veranstaltungen mit viel, viel Feedback. Was erlebt ihr aktuell so? Was sind so eure Vorstellungen davon? Und was ich halt merke, ist, dass ungefähr die Hälfte der Studis, die da vor mir sitzen, eigentlich gar keine Vorstellung von New Work haben. Also die kommen aus dem blanken Alltag, ohne diese Wordings zu benutzen, ohne diesen Gedanken an New Work mal formuliert zu haben. Die haben sicherlich über Umwege, denken die auch Homeoffice und Remote Work und solche Geschichten, aber das ist nicht etabliert als Thema im Kopf, sondern die formulieren einfach nur so Sachen, die damit zu tun haben könnten. Und das ist interessant. Also wir haben offensichtlich eine Diskrepanz zwischen dem Unternehmensalltag, in dem einfach immer noch alles so läuft, wie es eben einigermaßen gut etabliert ist, und zwischen denen, die aber in der Ausbildung und vielleicht auch in der Politik drumherum, aber auch im Business, wie wir es selber kennen, durchaus schon gesehen haben, dass hier was Neues auf dem Weg ist und wir uns darum kümmern müssen.
Es ist halt aber auch schwer, oder? Also weil New Work an für sich, der Begriff ja schon, New Work, beschreibt ja einen, wie soll ich sagen, eine Veränderung. Ja, wenn es jetzt Hybrid heißt, dann weiß man, das ist ein Zustand, den kann ich lernen, das kann funktionieren. Ich meine, New Work, Detlef, du hast gerade gesagt, wie lange spricht man jetzt drüber? 10 Jahre? Nein. Wie lange? Weiß ich gar nicht. Damals war New Work nicht vergleichbar mit dem, was heute wahrscheinlich unter New Work fällt. Das macht es halt wirklich schwer, es irgendwie als, wie soll man sagen, als Disziplin zu begreifen oder sowas, weil du ja auch irgendwie das Gefühl hast, ja, jetzt habe ich es drauf und morgen ist es wieder was anderes.
Das ist halt wirklich alles und nichts. Ne? Also zum einen habe ich den Untertitel modernes Arbeiten im Unternehmenskontext, damit das ein bisschen erklärt wird, was ist mit New Work zu erkennen. Und wir liefern ja auch mit den Titel Bricks, Bytes and Behavior. Das sind die drei Teile, in die ich das Ganze unterteile. Und das zeigt schon, wir reden hier nicht nur einfach von Homeoffice. Das ist immer der erste Gedanke. Diese Assoziation haben alle irgendwas mit Homeoffice, aber Bricks, Bytes, Behavior, Das sind drei Teile und das erste Modul Bricks, da geht es eben wirklich darum, wie verändern sich Räumlichkeiten, wie verändert sich unser räumliches Zusammenarbeiten auch, was ändert sich in den Arbeits-, in den Offices, das können schon die Wände mit anderen Farben sein, ja, oder eben wie sind Akustikthemen, wie werden die heute technisch auch beantwortet, dass es einfach leiser wird im Büro und so weiter. Der zweite Block, Bytes, da geht es ganz klar um die Technik, Hardware, Software, das ist ja immer so mein persönliches Steckenpferd, also welche Technik steht uns heute zur Verfügung, inklusive Cloud-Technologien, um überhaupt modern zu arbeiten. Und Behavior, das wird ganz oft vergessen. Das ist der dritte Part, der da mit reinspielt. Und auch der verändert sich über die Jahre, wie du es gerade sagst, Roman. Bei Behavior geht es darum, das Führungsverhalten muss sich verändern. Die Attitude überhaupt, also die Akzeptanz zu digitalen Technologien, künstliche Intelligenz, eben auch remote arbeiten, die muss geschaffen werden ganz oft. Also das ist ein ganz, ganz breites Thema. Damit kann man echt ein schönes Semester an der Uni befüllen. Und wie du es eben richtig sagst, etwas, was sich in den Jahren immer wieder verändert und Technologie rennt, ja. Wir kommen ja kaum hinterher mit neue Devices nachkaufen, weil das letzte von vor einem Jahr schon wieder out ist. Ja, hast du total recht. Muss man immer wieder neu definieren, muss man immer wieder Awareness für schaffen.
Aber du kannst es jetzt nicht auf Technik oder sowas runterbrechen, wie du eingangs schon gesagt hast. Und hallo Ralf Kenter. Es ist ja ganz viel Unterschiedliches. Die Räume müssen passen, die Gerätschaften müssen angeschafft werden, einmal um vielleicht von diesem Telefonhörer wegzukommen und Dinge anders zu machen. Und dann fängt die Arbeit, glaube ich, erst an. Du musst ja in den Kopf der Leute kriegen, dass wenn ich mich aufs Sofa mit dem iPad setze und arbeite, das ja genauso Arbeit ist, auch wenn ich nicht vor dem PC sitze oder wenn ich mich in die nett designte Fläche im Unternehmenseingang setze und da mit zwei, drei Leuten diskutiere, weil ich da mehr Ruhe habe oder was auch immer, ist das ja genauso Arbeit. Jetzt kommt aber der Senior-Cheffe, Baujahr, ich weiß nicht wann, vorbei, sieht die Menschen da, die reden miteinander und für den ist es vielleicht gar keine Arbeit, weil der denkt, die haben nur einen Chat über, ich weiß nicht, das Wetter oder ähnliches. Heißt Mindset, Unternehmenskultur. Das ist das, wo, glaube ich, viel bei uns change-resistenten Germanen dran gearbeitet werden darf.
Und Individualität. Also das, was du gerade schon so angedeutet hast, der eine auf der Couch, der andere lieber Kontrolle im Büro. Das, was wir von früher kennen, das ist ja eine Uniformität. Die Menschen sind 9-to-5 zur Arbeit gegangen, haben alle im selben Büro gesessen. Jeder hatte den gleichen Schreibtisch mit derselben technischen Ausstattung. Ja, und dann friss oder stirb, sagen wir es mal ganz hart. Heute wird die Individualität nach vorne gestellt. Das heißt, wir schauen vom Headset angefangen, welches passt dir besser, welches sitzt dir besser, welches magst du mehr, hast du Haare, die kaputt gemacht werden davon oder kriegst du heiße Ohren. Also allein da fängt schon an, dass die Menschen viel, viel mehr die Möglichkeit haben, gemäß ihrem eigenen Biorhythmus und ihren eigenen Bedürfnissen zu folgen und dadurch natürlich anders zu arbeiten und dass auch die Unternehmen erkannt haben, dass es dafür auch Möglichkeiten gibt, das zu unterstützen, ohne dass man sich großartig verbiegen muss. Also ganz spannend, ne? Diese Unterschiede jetzt auch mit aufzunehmen in diesen New Work-Gedanken.
Du sagst gerade, Unternehmen haben verstanden. Ist das wirklich so? Sehen die Unternehmen mittlerweile wirklich, dass wenn ich moderne Arbeitsplätze, modernes Umfeld und eine anders gedachte Kultur anbiete, dass dann die Leute wirklich länger bleiben oder machen die dann ihre Lehre und sind weg?
Ich möchte mal an einer anderen Stelle anfangen. Unternehmen haben verstanden. Also alleine die Studienlage hierzu ist schon ganz sehr unterschiedlich. Also wenn man sich zum Beispiel Studien anguckt, was weiß ich, 1000 Top-Manager der größten DAX-Unternehmen der Welt befragt werden, der DAX-Unternehmen der Welt, also ihr wisst, was ich meine, große, riesige Konzerne global, wenn man sich da die Top-Manager in die Studie packt und die fragt, dann wollen die alle eigentlich, dass die Leute wieder zurückkommen in die Offices, ihre KPIs abliefern und schön unter Beobachtung bleiben. Und die prophezeien das auch, die sagen, ach, in 2-3 Jahren hat sich das erledigt, dann haben wir die alle wieder zurück im Office. Guckt man sich mittelständische Unternehmen an, kleine Unternehmen, familiengeführte Unternehmen, also die Unternehmen, wo das Top-Management sehr nah an den Mitarbeitern dran ist, wo eine flache Hierarchie herrscht, da ist dann auch eher, wenn man da in die Studien reinguckt und die Leute befragt, ist dann eher die Tendenz, tatsächlich verstanden zu haben, ey, das ist alles viel netter für uns alle. Es macht mehr Spaß. Und da ist dann auch die Bindung ans Unternehmen tatsächlich spürbar, dass Leute länger im Unternehmen verbleiben und auch gerne und loyaler verbleiben, wenn sie merken, hier wird was für mich getan, ich kann meine Familie viel besser einbinden, ich muss nicht mir den ganzen Tag Sorgen machen, ob das Kind aus der Schule irgendwie pünktlich heimkommt und was zu essen kriegt, sondern ich kann das irgendwie alles miteinander organisieren. Und da merkt man den Unterschied zwischen KMU und den großen Global Playern.
Oh Mann.
Ach so, und Entschuldigung. So still. genau.
Nee, mach noch, Christin.
Nee, alles gut. Also ich hatte ja die Frage ein bisschen umgedreht, Detlef, und gesagt, gucken wir uns mal die Studien an, was so die Global Player sagen. Also da ist es eben so, dass man schon merkt, je mehr die Bindung im Unternehmen auch sowieso funktioniert, und das ist ja per Default eigentlich in diesen mittelständischen und kleinen Betrieben schon ein bisschen persönlicher, ein bisschen näher, da merkt man, dass das auch zieht. Bei den ganz Großen, da kenne ich jetzt nicht so viele Studien über die Feedbacks der Mitarbeiter, aber ich kann zumindest widerspiegeln, was dort das Top-Management zu dieser Entwicklung sagt. Die finden es immer noch nicht besonders cool.
Ja, wobei, ja, also völlig richtig. Die finden es aber wahrscheinlich nicht cool, weil sie nicht dran glauben, sondern weil sie in einem Umfeld unterwegs sind, wo sie halt direktere, sie müssen sich besser verteidigen, mehr verteidigen über gewisse Dinge. Warum wurde was eingeführt? Was ist gerade geschehen? Da versucht man oft, je komplexer ein Unternehmen wird, umso eher versucht man dieser Komplexität über Kontrolle entgegenzuwirken, was erstmal rational irgendwie sinnvoll erscheint, wobei Komplexität nicht über starre Strukturen kontrollierbar ist. Aber die Leute sind natürlich da auf der Suche nach der direkten Messbarkeit oder halt irgendwie, weißt du, so direkt, Handeln und Aktion. Und wenn jemand da ist, kann ich bestimmt da sagen, hey, der war doch so und so viele Meetings, ich habe ihn gesehen oder wie auch immer. Ja, also ich glaube, da ist so ein bisschen dieses Problem, dass du bei größeren dieses Mittelmanagement hast. Bei kleineren Firmen halt hast du weniger das Mittelmanagement. Du hast vielleicht eher die Leute, die weniger sich verteidigen müssen, gleich nach oben hin und dadurch können die eher was zulassen oder so. Also irgendwo da ist wahrscheinlich die Wahrheit. Es entspricht einfach nicht unserem menschlichen Verständnis, wenn du in so großen, komplexen Unternehmen unterwegs bist, diese Hierarchiestufen. Das entspricht uns überhaupt nicht. Ja, und deswegen versuchen wir es über Kontrolle zu klären. Und deswegen passt natürlich dieser ganze Trend, der sich ergibt, mit warum, weil es die Technologie zulässt, wegen Covid, wie auch immer, dass man jetzt, das entspricht dem alles nicht so. Ja? Und da haben wir halt eine Systemträgheit, die natürlich auch noch dauert.
Was auch noch dazu kommt, ist die Messbarkeit. Also wir sagen ja immer, wenn wir so Workshops zu dem Thema machen oder ich sage es auch in meinen Studis, wenn es darum geht, ja, man kann technisch auch messen und monitoren, ob ein Mitarbeiter, auch wenn er zu Hause sitzt oder vom Flughafen aus arbeitet, ob der am Rechner sitzt, ob der wirklich gerade arbeitet. Technisch ist das alles machbar. Aber jetzt kann ich dir sagen, ich habe gerade eine Runde in einem Unternehmen hinter mir, da war 48 Stunden der Betriebsrat neben mir. Er hat neben mir gesessen und schön drauf geachtet. Und da sind wir nämlich im Thema. Denn das, was wir technisch können, um solche Bedenken vielleicht aufzulösen, das geht bis hin zur Pupillenerkennung, ob du wach an deinem Bildschirm sitzt. Aber das dürfen wir alles gar nicht unbedingt immer so einsetzen. Das heißt, es ist viel einfacher, wenn ich als Chef zur Arbeit komme und da sitzen meine 30 Mitarbeiter oder 50 oder 3000. Die sehe ich, die ackern, die tippen was in den Computer ein, irgendwie läuft der Laden. Wenn ich aber darauf angewiesen bin, entweder zu vertrauen oder über technische Hilfsmittel genau diese Anwesenheit zu tracken, dann sind mir harte Grenzen gesetzt. Denn das digital zu erfassen, ist, da kommen sofort Schranken und Grenzen und es ist mir gar nicht so erlaubt. Das heißt, der Vertrauensfaktor muss viel, viel höher sein. Und das fällt eben auch noch vielen Vorgesetzten schwer. Warum das so ist, da bist du als Verhaltenspsychologe wieder wahrscheinlich eher in der Beantwortung.
Boah, es ist vielfältig, aber es geht auch immer auf zwei Seiten, weil du hast natürlich, wenn Menschen, alles, was der Vorteil ist, klar, du bist unterwegs, du bist zu Hause, du bist bei deiner Familie, ja, du bist in dem Kontext, du kannst freier, das hat natürlich auch Nachteile für die Person selber, ja, eine gewisse Art der, ich will es nicht mal Selbstdisziplin nennen, weil dann würde das sozusagen implizieren, dass die Menschen dann sonst gar es nicht machen wollen. Deswegen brauchen sie Disziplin. Das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist einfach, du bist getrennt davon den Leuten, bei denen du sonst vielleicht gerade mal so ein Stöhnen oder ein Kopfnicken mitkriegst, wenn sie neben dir hocken und schon weißt du, was Sache ist. Das fehlt dir jetzt. Dann hast du mehr Störfaktoren. Ja. Die Familie rennt rein. Meine Kinder kommen regelmäßig hier rein, was völlig okay ist. Ich bin ja da. Im Büro ging das nicht. Also ich habe natürlich auch mit ganz anderen Umfeldern zu arbeiten. Und auch da, und das ist das Interessante, und da sind wir gerade unterwegs in einem gewissen Bereich, wenn es um diese Mut, du brauchst also viel mehr eine gewisse Art der Eigenmotivation, ja, um Dinge auch zu steuern und sowas. Wie gesagt, Motivation heißt ja nicht immer, ich will es nicht, jetzt muss ich mich irgendwie dazu zwingen, das meine ich damit gar nicht. So, jetzt hat man aber rausgefunden, und auch das ist ehrlich gesagt etwas, was einfach nur mal bestätigt wurde, was jeder, glaube ich, fühlt, ist, dass je mehr du in Effizienzunternehmen, also unterwegs bist, das heißt, je mehr du versuchst zu messen, was ja sinnvoll ist, erstmal, hey, da ist ja dieses typische, wie heißt dieses Pono, diese 20 Minuten arbeiten, 5 Minuten Dings, ja, hat er irgendeinen Begriff. Versuchen Leute zu setzen, um sich selber halt, weißt du, zu disziplinieren und da einfach reinzukriegen und zu sagen, so, jetzt grenze ich mal den Kontext aus in meinem Homeoffice und bleib jetzt mal fokussiert. Ich will es mir selber einfacher machen. Das ist ein Effizienztool. Ja? Das Lustige ist, je stärker du Sachen effizienzmäßig angehst, umso mehr zerstörst du deine Eigenmotivation. Weißt du, lauter so Dinge, das ist super spannend und da sind wir noch lange nicht dabei, das alles rausgefunden zu haben. Also das ist, ja, wie gesagt, also Remote oder dieses neue Work hat sehr viele Vorteile. Es hat aber auch, es sorgt auch dafür, dass wir es uns selber das Leben nicht unbedingt leichter machen in gewissen Umfällen.
Da kommen wir dann in diesen Behavior-Part, der ja meistens am ehesten dazu, also der ist der am meisten vernachlässigt wird.
Ja,
ne? Also
er ist auch unsichtbar.
Er ist unsichtbar und er ist so lästig irgendwie. Also da muss man sich plötzlich, also es ist total einfach, 300 neue, geile, technisch hochwertige Headsets anzuschaffen. Und es ist auch total cool, sich ein Homeoffice-Konzept zu überlegen, die Leute mit 3 Bildschirmen und einer geilen Maschine nach Hause zu schicken. Und dann fühlt man sich auch erstmal toll. Aber jetzt muss man sich mit der eigentlich harten Arbeit auseinandersetzen, nämlich mit diesem Change-Prozess. Und da fand ich was auch meine Studis am interessantesten mitfanden, die verschiedenen Persönlichkeitstypen, mit denen du ja zu tun hast. Also das, was du gerade erklärt hast, Roman, nämlich, dass man mehr Selbstverantwortung dann auch zeigen muss oder Selbstmotivation, das ist nicht jedermanns Sache. Es gibt, wir hatten, glaube ich, im Laufe der Vorlesung, wir haben es runtergebrochen, wir haben, glaube ich, irgendwie so 8 oder 9 Persönlichkeitstypen identifiziert, die so ganz verschiedene Eigenschaften mitbringen und haben dann einen Homeoffice-Faktor, eine Note von 1 bis 10 vergeben. Da sind ein paar dabei, die liegen so zwischen 8 und 10. Das sind so die Charaktere, die sehr eigenständig arbeiten, die nicht viel Feedback brauchen, die sehr in sich auch intrinsisch motiviert sind, angetrieben durch Ehrgeiz und so weiter. Die haben aber auch Nachteile. Ja. Die wollen nämlich keine Regeln. Die setzen sich über Vereinbarungen hinweg, weil die sagen, ist egal, es muss jetzt erledigt werden. Ich mache das jetzt hier und wenn ich 6 Stunden länger sitze, aber das Team bleibt dann außen vor. Die sind dann nicht so ganz kompatibel. Ja. Die haben aber eine hohe Homeoffice-Note bekommen, so was mit 8 und 10. Und dann gibt es die Sensiblen, die ein Team um sich brauchen, die immer Feedback brauchen. Habe ich das gut gemacht? Passt es so für alle und so? Die haben eine ganz niedrige Homeoffice-Note gekriegt, aber sind natürlich die Teamplayer, die so ein Team zusammenhalten, die kreativ arbeiten, die Projekte auch auf andere Art und Weise voranbringen. Und die zu identifizieren, das ist echt Arbeit, das ist HR-Arbeit. Das ist neben den ganzen Technologien und Umbauen der Büros in schicke, bunte Offices mit Palmen und, Soundmasking, ist das jetzt eine richtig harte Arbeit, die auch gemacht werden muss und die übrigens nicht in 2 Wochen erledigt ist, so wie man Technologie bestellt, einkauft, einbaut und dann läuft, sondern da musst du ein Jahr oder so mit deinen Mitarbeitern dran arbeiten, Erhebungen machen, Meinungsumfragen, muss Profile erstellen und dann damit auch umgehen.
Christine, das, was du sehr, sehr schön beschreibst, ist das, was wir ja seit Jahren, seitdem wir über dieses Thema reden, erfahren. Du kannst das tollste Material in Form von ich kann drauf sitzen, ich kann drin sitzen und ich kann die tollste Technologie den Menschen zur Verfügung stellen. Wenn du aber nicht das gesamte Unternehmen dahin bringst, dass man das auch lebt, und ich rede jetzt nicht von Homeoffice und im Büro sein, sondern von den, ich arbeite auf Ziele und verschiedene weitere Dinge, dann wird das auch kein New Work, dann ist das nur ein Arbeitsplatz, der irgendwo anders stattfindet. Und dieser kulturelle Umbruch, dieses Umdenken, dieses auch von Management zulassen, Freiheit zu geben und zu gucken, was kommt denn zurück, ich glaube, das ist das, was uns hier am schwersten fällt. Das ist auch das, was wir in Projekten sehen, was oftmals nicht gemacht wird oder wo man sich nicht rantraut, weil dann hat der eine oder andere da Berührungsängste mit und die Vielfalt, die sich auf einmal auftut, wie Menschen arbeiten möchten und können, ist ja auch nochmal eine Thematik, die du nicht einfach auf eins oder zwei runterbrechen kannst. Zum Ende zählt doch aber für ein Unternehmen, ich kriege den Job, den die Mitarbeiter haben, besser, schneller gemacht. Die Leute bleiben bei mir. Und wir sind auch so ein bisschen zukunftsorientierter mit dem, wie wir arbeiten und Ähnliches.
Es kommt immer darauf an, wo der Fokus desjenigen liegt, der dieses Unternehmen führt. Oder klar, am Ende des Tages muss auf dem Konto mehr Geld sein als im Jahr davor. Das ist, ich meine, wenn man es richtig hart runterbricht, ist das die Messgröße für alle Unternehmen. Sonst brauchst du kein Unternehmen machen, denn ne, jeder will am Ende des Tages Profit machen. Muss er auch, muss Mitarbeiter bezahlen und will es am Ende irgendwie auch eine Rente davon haben. Dieser Weg dahin, der wird von Menschen ganz verschieden betrachtet. Und wieder Verhaltenspsychologie, das wird mir Roman jetzt vielleicht ein bisschen besser erklären können, aber wir sind ja eigentlich auf Erfolg und Belohnung ausgelegt. Und je kurzfristiger die stattfindet, desto interessanter und attraktiver ist eine Aufgabe für uns. Und wenn ich mit etwas kurzfristig belohnt werde, nämlich durch schnellen Profit, also ich knebe meine Mitarbeiter, alle ins Büro kommen, ackern, ackern, ackern und dann habe ich übermorgen das Projekt fertig, dann habe ich langfristig die Folge, dass die das zweimal mitmachen und beim dritten Mal sagen, die mir, das ist mir zu hart, ich gehe woanders hin, da habe ich mehr Freiheiten. Aber kurzfristig hat das Projekt funktioniert und ich habe Geld verdient. Roman, oder? Das ist doch das, was uns triggert, dieses Erfolgszentrum, was immer wieder anspringt, weil wir kurzfristig die Erfolge eben dann doch greifbarer haben.
Ja, kurz, also kann man pauschal vielleicht so sagen. Der Punkt ist der, es ist nicht ganz so, also wir wollen, also jetzt brauchen wir nicht, Geld braucht jeder. Ja, wir müssen leben und so weiter. Das hat auch nichts mit Motivation oder irgendwas zu tun. Ja, wir müssen überleben, Maslow'sche Grundpyramide ganz unten, alles klar. Aber der Punkt, die Sache ist die, ich glaube, was wir brauchen, ist ein Feedback. Das brauchen wir. Ja, und dann zu erleben und dann, wir müssen es also nicht mal schaffen. Ja? Das Spannende ist, dass zum Beispiel der Mensch eine unglaubliche Befriedigung regt aus diesem Autonomiegefühl. Ein Autonomiegefühl zum Beispiel bedeutet, ich habe eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen oder mir über Entscheidungen Gedanken zu machen, selbst wenn sie nicht eintreffen. Ja? Selbst wenn sie schief gehen, habe ich trotzdem dieses Autonomiegefühl. Also das heißt, was man nicht verwechseln darf, ist, wir schaffen was, sondern wir haben Fortschritt. Und Fortschritt kann ja bedeuten, okay, das ging nach hinten los, den Fehler machen wir nicht nochmal. Das ist Fortschritt für den Menschen, ja. Das brauchen wir. Und das Problem ist, und da hast du völlig recht, ist, dass unser Gehirn rein evolutionär im Hier und Jetzt lebt. Ja? Weil ich musste nur im Hier und Jetzt nachgucken, dass der Säbelzahntiger mich nicht frisst. Fertig, das ist es, über Zehntausende von Jahren. Und deswegen brauchen wir dieses echt, also unser Gehirn ist ziemlich scheiße darin, langfristig zu denken. Ja, nur weil wir jetzt plötzlich strategisch denken können, in einer Welt, in der uns nichts mehr passiert, so ungefähr, haben wir das Problem. So, das heißt, du hast völlig recht, dass ich dieses kurzfristige Feedback brauche. Aber was ich nicht damit verwechselt haben möchte, ist, wir müssen kurzfristig gewinnen und Erfolg haben. Weil dann, das würde ich nur einmal als Gedankengang reinschmeißen, würde niemand von uns sein Hobby nachgehen, ne, oder irgendwas anders machen.
Das stimmt, ja.
Also das, und das ist etwas, was wir verlernt haben oder nie wirklich gemacht haben in unserem modernen Business, dass wir sozusagen Feedback geben für Leute bezogen auf Fortschritt und Konsequenzen, sondern immer nur auf Zielerreichung. Und da gibt es nur geschafft oder nicht geschafft. Ja. Und das war in der Industrialisierung, auch da machte das durchaus Sinn. Und da haben wir ein Problem damit. Und natürlich macht es uns das jetzt nicht leichter in einer Welt von New Work, ja, wo Dinge noch mehr scattert sind, wie heißt das, verstreut sind. Die einen machen dort was, die anderen machen dort was. Ja, es wird alles komplexer. In so einer Welt will der Mensch gerne noch mehr dieses Gefühl des Feedbacks haben, ja, weil er weiß, es ist so komplex, ich muss mich also an kleineren Fortschritten und ich brauche schneller, muss ich merken, ging was schief oder nicht, damit der Schaden nicht so groß ist. Aber gleichzeitig haben wir eben uns nie angewöhnt, diese Systeme wirklich einzuführen. Und das ist halt schwer.
Aber gut, im Grunde erklärt das ja, also es bestätigt ja so ein bisschen,
ja.
Was ich gerade erklärt habe. Ne? Also und jetzt kommt es drauf an, wer ist in der Lage, aus dieser Mentalität auszubrechen, das Big Picture zu sehen, langfristig zu denken und sich zu erfreuen, wenn Dinge langfristig funktionieren, Stichwort Change Management, Stichwort New Work, Und wer ist eben nicht in der Lage? Da haben wir halt auch wieder verschiedene Typen und verschiedene Manager-Typen auch. Und ich glaube, vieles hängt einfach daran, wer steht dem Unternehmen ganz vorne an der Spitze und lenkt die Geschicke. Und von diesen Personen hängt einfach ganz viel ab, ja.
Was
umgesetzt wird und was nicht umgesetzt wird.
Was bringt uns das aber mit Blick auf die letzten 4 Minuten als Fazit und als Idee, sich doch mal auf den, was mache ich denn nächstes Jahr anders, Zettel, so ein paar Aufgaben zu schreiben, die ich vielleicht über das Jahr erarbeiten, angehen, mich doch trauen möchte?
Ich glaube, dass das, was ich gerade erlebe als Dozentin, nämlich dass schon die jungen Studenten, die Berufseinsteiger, Einblicke kriegen, Ideen kriegen und lernen, strategisch und modern zu denken und eben sich solche Konzepte anzueignen. Das ist der Weg von unten, von der Wurzel an, sowas in die Unternehmen hereinzutragen. Es ist deutlich schwerer, eingefahrene, eingesessene Unternehmen und Unternehmenslenker dazu zu bringen, alles umzuwerfen, was sie 20 Jahre, 30 Jahre lang gemacht haben und neu. Also da müssen wir auch ran, aber ich glaube, der Erfolg wird darin liegen und da müssen wir ein bisschen noch Geduld haben, dass wir die Jungen jetzt schon wirklich darauf vorbereiten. Und ich finde das super, dass die ersten Ausbildungsstätten, wie zum Beispiel die Hochschule, an der ich arbeite, da wirklich auch entsprechende Ausbildungskonzepte schon mit reinbringt.
Ja, dem kann ich zustimmen. Ich meine, Christine wird es wissen, sie hat es ja erwähnt, eine der dritten Säulen, die so wenig beachtet wird, die bei dir mit drin sind, ist das Verhalten. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich danach schreie, dass Verhaltensdesign oder wir endlich den Chief Behavioral Officer in Unternehmen brauchen, dass damit Systeme, Organisationen endlich nach diesem Wissen gebaut werden und nicht nach dem, Ingenieursdenken oder halt nach noch mehr Kontrolle. Von daher bin ich da voll dabei und es wird Zeit. Von daher sehr cool.
Eine letzte Sache möchte ich noch kurz mit einbringen. Ich glaube, wir haben die Minute noch. Was ich nämlich ganz, ganz interessant finde, meine Studis müssen ja eine Abschlussarbeit, eine Prüfungsleistung erbringen. Da haben die eine Aufgabe bekommen, sollten eine neue Work-Konzeption für ein fiktives oder ihr eigenes Unternehmen entwickeln. Und die hatten dabei alle Freiheiten. Sie durften also sagen, in welcher der drei Säulen sie sich da aufhalten möchten und wo sie den Schwerpunkt setzen. Und was ich spannend fand, die meisten, ich glaube, es waren 8 Gruppenarbeiten und ich glaube, 6 Gruppen haben sich nur auf das Arbeiten im Unternehmen konzentriert. Die haben nur ganz selten, sehr wenig Remote, Hybrid Work oder Home Office, Work at Home Optionen umzusetzen. Die meisten haben sich darauf gestürzt, das Arbeitsumfeld im Unternehmen moderner, neuer und individueller zu gestalten. Das fand ich ganz interessant, hätte ich nicht erwartet, ist aber jetzt schon im zweiten Jahrgang so tatsächlich stattgefunden.
Da bin ich gespannt, was du aus dem nächsten Jahr mitbringst. Wir bleiben ja hier am Ball. Uns wird das Thema definitiv weiter begleiten, um halt auch die ganzen Köpfe dahin zu bringen, dass Arbeit nicht mehr am Fließband vom Ford stattfindet, wie es mal angefangen hat, weshalb man irgendwo hingeht, sondern dass es wieder etwas sein kann, was man da macht, wo man gerade gut ist, wo man gut arbeiten kann. Und dazu gibt es ja viele Plätze der Arbeit. Das Lied singe ich seit vielen Jahren. Und es kommt mal mehr und mal weniger an. In dem Sinne, danke, dass du heute dabei warst, liebe Christin.
Sehr gerne.
Danke, Roman. Gruß aus Aachen.
Hier der Gruß von der Ostsee.
Wir müssen uns mal um diese Reihenfolge kümmern. Das ist jedes Mal diese awkwarde Stille. Diese, auf jeden Fall Grüße aus Ochsenfurt.
Siehste, läuft doch. Bis denne und tschüss.
Tschüss zusammen.